Ich habe eine gefährliche Predigt heute. Nämlich, ich habe eine Predigt, die ein bisschen als Grundlage die WM hat. Keine Angst, es gibt keine Sportpredigt oder sonst irgendwie. Aber es ist so eine Predigt, die ja ein bisschen darauf eingeht, auf manche Sachen. Und es hätte ja gestern vorbei sein können. Dann wäre die ganze Euphorie weg und wir wären hier geknickt und dann wäre das alles schwierig. Deswegen ist eine gefährliche Predigt gewesen, aber die letzte Minute hat es ja geschafft, Deutschland noch weiter zu machen im Turnier, weiter zu spielen im Turnier. Und ja, Fußball ist was Tolles, ist aber die schönste Nebensache der Welt. Also es gibt noch viel, viel Schöneres als Fußball. Und ich habe gestern auch, wir saßen in unserem Familienhauskreis zusammen, wo wir auch noch sind, und es ist uns aufgefallen, es fallen im Fußball Begriffe wie der Fußballgott, Leidenschaft. Sie sind wieder auferstanden. Sie reden von Hoffnung, wo wir dachten, das ganze Vokabular ist uns eigentlich ja nicht unbekannt. Ganz viele Dinge, die wir auch benutzen in unserem Sprachgebrauch, fand ich sehr interessant. Wie war das nicht vor der WM? Also mir ging es so, noch 6 Tage bis zur WM, man fiebert drauf los, so rum. Noch 5 Tage bis zur WM, noch 3 Tage bis zur WM, noch einen Tag bis zur WM, noch 20 Stunden und so weiter und so fort. Und dann war sie da. Irgendwie WM. Vielleicht war das nicht bei allen so, so mit Euphorie. Es gab ja auch viel Kritik und irgendwie lief plötzlich die WM. Aber so eine gewisse Euphorie ist doch auch immer dann zu spüren, wenn dann vor allem auch Deutschland ins Turnier einsteigt. Große Euphorie, gleichzeitig viel Kritik. Aber bei der WM hier in Russland war das irgendwie anders, wie zum Beispiel WM 2006 in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es euch da erging. Da fand ich, da haben wir uns richtig anstecken lassen. Es war die WM in Deutschland. Man hat darauf hingefiebert, auf das Eröffnungsspiel. Natürlich war das ja auch ein deutsches Spiel. Und ich habe mich da auch anstecken lassen. Und ich denke an das Eröffnungsspiel mich gern zurück. Da das super Tor von Philipp Lahm oben rechts ins Eck reingedonnert und Deutschland war im Freudentaumel. Ich habe in meiner Predigt hier stehen, wer erinnert sich nicht an das Traumtor von Philipp Lahm? Meine Frau hatte die Predigt auch angeschaut und sagte, ich erinnere mich nicht, aber vielleicht ist das dann auch doch den Fußballfans vorbehalten, sich an sowas zu erinnern. Also wir merken, das ist sehr unterschiedlich, wie das auch aufgefasst wird. Aber der Fußball als solches ist eben nicht der einzige Grund für eine Begeisterung. Das hing damals bei uns auch damit zusammen, dass wir als Gemeinde an der Bergstraße Kickoff veranstaltet haben. Und ich weiß, ihr habt ja auch teilweise Kickoff veranstaltet, aber das war nicht der ganze Titel. Kann sich noch jemand an den kompletten Titel erinnern? Kickoff, Punkt, Punkt, Punkt. Hey, Kickoff, Anstoß für den Glauben, Anstoß zum Glauben. So war der Titel dieser Aktion. Und so soll eben auch heute meine Predigt sein. Es geht um den Anstoß zum Glauben. Und aus diesem Grund heute dieses Thema. Und ich musste so vorhin nachdenken, wie wir auch gebetet haben. Wir haben für gedankt dafür, dass der Bernd das Ziel erreicht hat. Er ist jetzt bei seinem Herrn. Und wenn wir über den Anstoß zum Glauben sprechen, dann geht das natürlich darum, dass wir den Menschen sagen, wie es sich lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber auch das Ziel im Blick zu haben, wie es sich lohnt, bei Jesus anzukommen. Das ist das Ziel unseres Glaubens und dahin wollen wir auch anstoßen. Aber mein erster Gedanke, Jesus war ein Anstoß damals. Und dazu möchte ich gerne einen Blick in das Alte Testament werfen und dann mit euch in das Neue Testament übergehen. Da heißt es in Jesaja 8, Vers 14 und 15. Und er wird ein Heiligtum sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für beide Häuser Israels, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bewohner Jerusalems. Dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettert, verstrickt und gefangen werden. Ja, hier ist nicht die Rede vom Ball des Anstoßes, sondern vom Stein des Anstoßes. Dieser Stein, der beschreibt Gott. Und er beschreibt die Stellung Gottes gegenüber den Menschen damals. Warum? Weil das Volk sich abgewandt hat. Gottes Volk hat sich abgewandt von Gott. Und Jesaja kündigt hier schon etwas an, dass es nämlich den Israeliten bald schlecht ergehen wird, weil sie den Fels des Heils abgelehnt haben. Die Menschen kamen nicht mehr in diese vertrauensvolle Beziehung zu ihrem Gott, viele dieser Menschen. Und aus diesem Grund wird der Herr zum Anstoß und auch zum Gericht für das Volk. Und letztlich kann man sagen, nicht nur die Menschen stoßen sich dort an Gott, sondern auch das Böse stößt sich an Gott. Und deshalb ist das auch ein Gerichtstext. Juda, Israel, die werden lernen müssen, dass am Ende Gott nicht nur im Tempel zu suchen ist und bei ihnen ist, sondern auch im Gericht. Auch in der Ferne lässt Gott ja sein Volk trotzdem nicht allein. Aber sie müssen es spüren und sie werden es spüren, was es heißt, Gottes Gericht zu erleben. Und trotz des Gerichts ist Gott mit seinem Volk, ist er bei ihnen. Auch dann, wenn sie weg sind von zu Hause, dann, wenn sie weg sind vom Tempel, nach dem sie sich ja wirklich sehnen. Und doch ist Gott in dem Moment für sie wie ein Fallstrick, ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Und die Konsequenzen ihres Verhaltens wird im 15. Vers beschrieben. Sie werden sich stoßen, sie werden fallen, zerschmettern, verstrickt werden und gefangen werden. Das sind die Aussichten Israels damals. Und so geschah es ja auch. Sie wurden jeweils zu anderen Zeiten in die Verbannung geschickt. Gott, er ist, er war ein Stein des Anstoßes. Aber dieser Text beschreibt nicht nur die Situation damals. Dieser Text, der geht eben weiter und wir müssen ihn eigentlich auch durch die neutestamentliche Brille sehen, wie sich das Böse an Gott anstößt, wird es sich auch aufreiben an einem Mann. Und Jesaja gibt uns an dieser Stelle einen ganz deutlichen Hinweis. Und er wird ein Heiligtum sein. Hier ist schon der Blick im Alten Testament gerichtet hin zu Jesus. Wie war das mit Jesus? Wie und wem war Jesus damals denn ein Anstoß? Zuallererst einmal einer Gruppe, die besonders fromm waren. Wir kennen sie, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Die haben sich an Jesus gestoßen und an seinem Auftrag haben sie sich gestört. Und diese Pharisäer waren ja schon irgendwie ein spezielles Volk. Ihre Aufgabe war es, die Gebote zu achten und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten werden. Aber nicht nur ihre Haltung gegenüber den Gesetzen, sondern sie achteten eben auch oder manchmal sogar vor allem auf die Menschen um sich herum, dass die auch die Gebote halten. Und diese Gesetze beinhalteten nicht nur die Gebote aus den 5 Büchern Mose, sondern sie haben noch viel, viel mehr Regeln dazu getan. Aus Angst, dieses ein Gebot zu verletzen, haben sie gesagt, wir bauen noch 10 Gebote drumherum, so damit wir eben auf alle Fälle das Wichtigste, das eine halten. Und eigentlich ist das ja gar nicht so eine verkehrte Idee. Denn sie wollten gut und richtig leben. Sie wollten so leben, wie sie es in ihrem Wort Gottes in der Tora gelesen haben. Und haben eben lieber mehr Gesetze gemacht als nötig. Das Problem war aber, dass sie am Ende über das Ziel hinausgeschossen sind. Sie haben ihre Gebote so hoch angesehen, dass sie darüber hinaus den Menschen übersehen haben. Letztlich kritisiert Jesus nicht ihr Streben, dass sie das richtig machen wollen, auch an manchen Stellen. Aber letztlich kritisiert er vor allem ihre Haltung gegenüber den Menschen. Er kritisiert die Haltung, dass sie ihren Glauben so ernst genommen haben, dass sie den Menschen übersehen haben. Und Jesus, wie war er? Ihm waren die Menschen wichtiger. Und wenn halt ein Mensch am Sabbat Hilfe gebraucht hat, dann hat er geholfen. Oder Jesus hatte Kontakt mit den Menschen, die damals als Sünder bezeichnet wurden. Und er sagte ihnen, die Kranken, die brauchen doch einen Arzt, nicht die Gesunden. Oder ich denke daran, wo er behauptet hat, ich vergebe dir Sünden, wo sie den Mann durchs Dach runtergelassen haben. Erst hat er die Sünden vergeben, dann hat er ihn geheilt. Und das war für die Pharisäer ein Dorn im Auge. Sünden vergeben, das kann doch nur einer, nämlich Gott. Und er ist demnach ein Gotteslästerer. Sünden vergeben, das geht nur von Gott aus. Und schlussendlich hat Jesus auch die Pharisäer immer wieder mit der Wahrheit konfrontiert. Er hat ihnen ihr Leben vor Augen gemalt und hat ihnen eigentlich gezeigt, wo sie schief liegen. Und das war für die Pharisäer damals ein mächtiger Anstoß, ein Stein des Anstoßes Jesus, weil sie in ihm den Messias eben nicht erkannt haben. Sie haben nicht erkannt, dass Jesus der ist, der angekündigt war im Alten Testament und der den Menschen damals in Israel und bis heute das Heil bringt. Das haben sie nicht erkannt. Eine zweite Gruppe, denen Jesus damals ein besonderer Stein des Anstoßes war, war natürlich auch den Besatzern in Israel, den Römern. Schon kurz nach dessen Geburt musste Jesus fliehen, beziehungsweise mussten seine Eltern mit Jesus fliehen. Es gab zwar in Israel immer wieder Gruppierungen, die auch Menschen um sich versammelt haben und Aufstände geprobt haben, aber das war für die Römer nicht so schlimm. Das waren oft solche, die kamen und die gingen noch wieder. Aber der Mann aus Nazareth, der wurde zum Problem. Er scharte immer mehr Menschen um sich. Immer mehr Menschen liefen ihm nach. Menschen wurden geheilt. Menschen erlebten Zeichen und Wunder mit diesem Mann. Und die Aufregung im Volk sorgte dafür, dass die Römer unruhig wurden. Und dann stirbt dieser Mann. Und vielleicht dachte die Römer, jetzt ist dann, wird sich das alles verlaufen. Aber es war anders. Männer wie Paulus traten auf, Petrus, es entstanden Gemeinden. Es wurden Leiter ins Gefängnis geworfen. Und viele Anhänger von Jesus wurden zu Märtyrern. Das heißt, sie sind für ihren Glauben sogar gestorben. Und das war für die Besatzer damals wirklich ein Stein des Anstoßes, ein Dorn im Auge. Weil sie merken, das ist immer unkontrollierbarer. Aber Jesus war nicht nur den Pharisäern und den Römern ein Stein des Anstoßes, auch ganz normalen Menschen damals. Menschen, wie wir sagen würden, wie du und ich, Menschen, wo Jesus sagt, das war das Volk. Selbst die hatten Probleme mit Jesus. Viele Menschen, die wollten, dass der Messias kommt, dass der die Römer besiegt. Sie dachten, der kommt, und mit Waffen und mit Gewalt wird er die Römer vertreiben und Israel wird wieder ein großes Volk. Das dachten sogar einige, die mit Jesus unterwegs waren. Einige Jünger, die haben sich das erhofft. Und sie haben nicht kapiert, dass das Reich, das Jesus auferrichten wird, ein Friedensreich ist. Und dann starb dieser Mann, starb Jesus Christus am Kreuz. Das war für viele eine Niederlage. Das war ein Anstoß, ein Stein des Anstoßes in ihren Augen. Und dann gab es ja auch die Menschen, die im direkten Kontakt mit Jesus wahrscheinlich nicht so erfreut waren über ihn. Ich denke an die Schweinehirten. Da ist die Geschichte, wo Jesus einem Mensch begegnet, der Dämonen in sich hat. Und die Dämonen, die zucken zusammen. Da, wo Jesus kommt und sagen, sie würden gern in diese Schweineherde da hineinfahren. Und Jesus, er gestattet es ihnen. Und die gehen in die Schweine hinein, die Schweine, die rennen weg, hinab in den Abgrund und in den Tod. Und die Reaktion der Menschen, der Schweinehirten, die ja die Verantwortung für diese Hirten, für diese Schweine waren, die haben gesagt, geh, verlasse dieses Gebiet. Die hatten sicher keine Freude an Jesus. Das war für sie ein Stein des Anstoßes. Oder die Händler, die im Tempel Handel getrieben haben. Im Tempel, im Haus Gottes. Da kommt Jesus, der schmeißt die ganzen Tische und Stühle und Bänke um. Und auch das freut die Händler damals sicher nicht, wenn sie ihre Waren, ihr Geld auflesen mussten vom Boden. Und sie wurden dann auch noch aufs Schärfste von diesem Mann kritisiert. Ja, und so war das damals. Und im Neuen Testament lesen wir, Israel aber, das sich so sehr bemühte, Gottes Gebote zu erfüllen, um dadurch vor Gott bestehen zu können, hat dieses Ziel nicht erreicht. Warum eigentlich nicht? Weil dieses Volk nicht durch den Glauben an Christus, sondern durch seine Werke und seine eigenen Verdienste Anerkennung bei Gott finden wollte. Deshalb wurde ihnen Christus zum Stein des Anstoßes. Von ihm hat Gott schon durch den Propheten Jesaja sagen lassen: Seht her, ich lege in Jerusalem einen Stein, an den man sich stoßen wird, und ein Hindernis, über das sie stürzen werden. Wer aber an ihn glaubt, der wird leben. Ja, viele seines Volkes haben ihm nicht geglaubt. Viele haben ihn aufs Schärfste kritisiert, haben ihn abgelehnt, haben ihn bespuckt, beschimpft und standen in der Menge während dem Verhör und riefen: Kreuzige ihn! Ja, Jesus, ein Stein des Anstoßes, damals. Und das gilt bis heute. Und im Korintherbrief, da lesen wir ja auch: Wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Jesus ein Anstoß, damals und auch heute. Das ist mein zweiter Gedanke. Wenn ich an unsere heutige Zeit denke, dann fällt mir meistens gleich ein, dass die Menschen immer sagen, sie sind ja so tolerant. Sie lassen alles stehen. Und man kann auch sagen, es ist alles gleichgültig. Oder man könnte auch formulieren und sagen, es ist alles gleichgültig. Alles scheint so tolerant zu sein. Den Menschen von heute ist es egal, was die anderen machen, solange man mich selber in Ruhe lässt. Und an dieser Stelle beginnt das Problem, wenn wir Christen aufstehen und sagen, dass unser Glaube an Christus das Wichtigste ist. Wenn wir sagen, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen Weg als zu Gott, dann hört diese viel gelobte Toleranz auf. Menschen fühlen sich verärgert, fühlen sich eingeengt, fühlen sich angegriffen, fühlen sich manipuliert. Und das hat damit zu tun, dass das, was wir predigen, nicht gleichgültig ist oder gleichgültig. Es ist die Wahrheit. Wir haben das Beste, was wir den Menschen bringen können. Aber auch das Beste ist heute noch den Menschen oft ein Anstoß. Im ersten Korintherbrief heißt es: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig, also gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und so ist das auch heute noch. Das Wort vom Kreuz ist vielen ein Ärgernis. Ihnen ist das Kreuz eine Torheit. Das, was wir verkündigen, das ist für viele ein Märchen, ein Hirngespinst oder was auch immer. Und was das Ergebnis dieses Desinteresses ist, sagt der Text von heute auch: Denen, die verloren werden. Und das klingt nicht so schön. Verloren werden, das ist, dass sie am Ende ihres Lebens nicht bei Gott sind. Es wird die ewige Verlorenheit sein, eine ewige Verdammnis. Und wenn wir uns darüber freuen, dass Bernd nach Hause gegangen ist, umso trauriger ist es, wenn Menschen um uns herum sterben, die diese Gewissheit im Glauben nicht haben. Ja, das Wort von Gott, das Wort Gottes ist heute noch vielen ein Anstoß, so wie es Jesus damals war. Ich kann mich an Evangelisationen erinnern. Damals waren wir in Mainz mit einer Evangelisationsgruppe noch als Studenten auf Krishona. Wir hatten einen Stand aufgebaut, wollten mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und Großstadt ist nochmal anders wie Gladenbach. Da sind Leute an uns vorbeigelaufen, die haben uns angebrüllt. Die haben uns beschimpft und die haben wirklich dagegen gearbeitet. Heute passiert das vielleicht, oder wir haben es nicht so ganz so doll erlebt. Wir erleben aber, dass Menschen oft sehr zu sind, dass Menschen davon nichts wissen wollen. Und oft ist es so, dass viele Menschen heutzutage lieber zu Esoterik laufen oder zu buddhistischen Handlungen, wo man vielleicht selber noch ein bisschen was tun kann für sein Heil, wo man noch ein bisschen meditieren muss oder Verschiedenes. Oder sie suchen ihr Glück eben ganz woanders. Aber das sind Wege, die sind ziellos. Die führen am Ziel vorbei. Das Ziel, nämlich zu Christus zu kommen. Das sind Einbahnstraßen, das sind Sackgassen. Und das müsste uns doch auch eigentlich das Herz schwer machen. Zu wissen, mein Nachbar, der Arbeitskollege, der Ehemann, Bruder oder Schwester, sie werden das Ziel nicht erreichen. Wenn wir wissen, ihnen ist Jesus ein Anstoß und eben nicht das Leben. Wenn sie nicht wissen, wo sie mit ihrer Schuld hingehen können, dann muss uns das doch traurig machen. Und ich habe schon mit Menschen gesprochen, die mir schon oft gesagt haben, dass sie von dem ganzen Zeugs nichts wissen wollen vom Glauben. Und manchmal muss man es vielleicht auch darauf beruhen lassen. Manchmal gibt es dann auch Situationen, da handelt Gott ganz anders, wie sie denken. Manchmal kommen Krisen und plötzlich kommen die Menschen ins Fragen. Manche suchen die Anklage bei Gott und sagen, warum hast du das zugelassen? Warum bist du der, der mein Leben so führt und leitet? Aber es gibt auch ganz viele, die gerade in den schwierigen Situationen im Leben nachfragen. Und oft wissen sie dann, wo sie hingehen können. Dann, wenn wir im Vorfeld eben auch von Jesus erzählt haben. Plötzlich öffnen sich Herzen, die dann plötzlich auch bereit sind, vielleicht sogar darüber nachzudenken, was Jesus ihnen bedeuten könnte. Und ich möchte uns Mut machen, habt ein Ohr und ein Herz bei den Menschen, bei Nachbarn, Freunden und so weiter. Überlegt, wo kann man ihnen das Evangelium verkündigen? Wo kann man ihnen diese frohe Botschaft, das Beste, was wir haben, wo kann man ihnen das mitgeben? Denn was die Menschen erwartet, wenn sie Christus kennen, dann ist das das Ziel, wovon wir vorhin gehört haben. Das Ziel, das himmlisch sein wird. Ewig bei Gott. Ewig bei ihm in seiner Nähe. Ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Neid, ohne Geschrei. All das, was uns oft so auch beschäftigt im Leben, das ist dort eben schön. Und wer an ihn glaubt, so sagt der Römertext, der wird selig, der wird gerettet werden. Jesus, ja, er war ein Anstoß damals, ist auch heute noch ein Anstoß. Und mein letzter Gedanke, Jesus ist einer, der anstößt. 1. Petrus 2, Vers 6 bis 8. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworfen ist. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie bestimmt sind. Und wir merken, wenn wir hier diese Texte hören, die Texte sind oft bauen aufeinander auf. Da werden alttestamentliche Texte auch im Neuen Testament zitiert. Weil die Menschen damals auch dieses Alte Testament kannten, die haben damit gelebt. Und damals haben viele Menschen nicht an ihn geglaubt. Und der Stein, den Jesus in diesem Text verkörpert, der wurde abgelehnt. Und dass sich also Menschen abwenden, nicht an ihn glauben, das haben wir ja in den beiden ersten Gedanken gehört. Dieser Stein, an dem viele Anstoß nehmen, der ist aber auch für viele zum Eckstein geworden. Für viele, die an ihn glauben, ist er kostbar. Was ist aber genau der Eckstein? Das fragt sich vielleicht manch einer. Heute gehen da die Meinungen auseinander. Beim Eckstein könnte der Grundstein gemeint sein. Ein Stein, der in die Ecke eines Hauses gebaut wurde und an dem sich alle anderen Steine ausgerichtet haben. Es könnte aber auch der Abschlussstein sein. Ich weiß nicht, ich glaube, der Willi, der hat schon so Gewölbe gebaut, hast du mal gesagt. Da wird ja dann was drunter gebaut. Und nur durch diesen Stein, nur durch diesen letzten Stein erhält er dann die ganze Stabilität. Danach kann man den Unterbau wegmachen, aber dieser Stein ist der wichtigste. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, wird hier zum wichtigsten Stein überhaupt. Im ersten Fall besagen die Bibelstellen, dass Christus von Gott zum Grundstein des Gottesvolkes gemacht worden ist, obwohl ihn die Menschen verworfen haben. Und zum zweiten wird der Eckstein auch als ein Stein beschrieben, der oberhalb des Tempeltores angebracht wurde. Und das hieße übersetzt, Christus wäre nicht nur der, auf dem das neue Jerusalem aufgebaut wird, sondern er ist auch der Schlussstein, der, an dem sich alles vollenden wird, der, der das Ganze zusammenhält. Und ich finde letztlich beide Bedeutungen sinnig. Beide Bedeutungen ergeben Sinn. Und ich habe gedacht, ich nenne sie beide. Sie auseinander zu dividieren, zu überlegen, ob welcher Stein jetzt der richtige ist, der dort gemeint ist, ist gar nicht so wichtig. Ich finde beide Bedeutungen gut, ergeben einen Sinn und ich möchte sie auch gar nicht trennen. Denn er ist der Grund und er ist das Ende. Er ist der Anfang und er ist das Ende. Der Grund, weshalb wir leben und der Grund, auf dem unser Leben aufgebaut wird. Für uns ist er kostbar geworden. Und dennoch ist dieser Stein, der für uns kostbar ist, auch heute noch jemand, der Menschen anstößt. Das können wir heute auch noch erleben und haben das auch schon erlebt. Wir haben erlebt, wie Menschen sich haben anstoßen lassen. Dass Menschen erlebt haben, ich will mein Leben neu beginnen und Jesus in mein Herz lassen. Dass wir erlebt haben, dass Menschen gesagt haben, ja, ich will diesen Ort, wo ich mit meiner Schuld hingehen kann. Das haben wir doch erlebt. Und wenn ich an vergangenen Sonntag denke, der Matthias Puckett, der von seinem Leben erzählt hat, dann fand ich das sehr eindrücklich, wie Gott einen Menschen zurückholt aus einer Situation, wo wir heute ja eigentlich, alle kleine Engelchen sind im Vergleich dazu. Also das, was er erlebt hat, das war einfach krass. Und Gott hat ihn zurückgerufen. Gott hat ihn ja ins Leben gerufen. Und er ist diesen Weg gegangen, hat eine radikale Veränderung erlebt. Gott hat ihn angestoßen. Und ihr Lieben, dazu gebraucht Gott auch uns, die wir Christen sind. Wir haben doch auch den Auftrag bekommen, hinauszugehen, Menschen anzustoßen mit Gottes Geist in uns. So stößt Gott an, aber Gott stößt auch an, nicht nur da an, wenn es darum geht, ihn kennenzulernen. Manchmal oder oft ist es ja auch so, dass er uns im Alltag präsent ist. Dass er uns im Alltag, die wir Christen sind, auch anstößt. Er gibt uns gute Gedanken, er schenkt uns Predigten, die uns betreffen, die unser Herz berühren. Er schenkt uns Bibelstunden, Lieder, er schenkt uns Situationen, Begebenheiten, wo wir den Eindruck haben, jetzt spricht Gott mich an. Da stößt er an. Er schenkt uns durch die Bibel Anstöße, durch Predigten und durch verschiedene Situationen. Und sein Geist, merken wir, wirkt in uns. Sein Geist, den er uns hinterlassen hat. Sein Geist, den wir bekommen, wenn wir ihn kennenlernen. Und er ist plötzlich greifbar für uns, erlebbar. Ja, wir brauchen keinen Fußballgott, um wieder mit den Worten zu sprechen, die wir gestern Abend gehört haben. Wir haben einen lebendigen Gott. Wir haben einen Gott, der eine lebendige Hoffnung in sich trägt. Und ich möchte uns fragen, wo hat Jesus schon bei dir in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten dir Gedanken und Herzensanstöße gegeben? Ja, er möchte uns leiten, er möchte uns führen. Er möchte, dass wir unser Leben ausrichten auf ihn, ihn lieben und dass wir immer mehr von ihm erfahren, dass wir immer mehr von ihm in unseren Herzen tragen. Und er wünscht sich auch, dass wir immer mehr den Menschen davon berichten, was Gott Gutes an uns tut. Dass wir Zeuge sind von dem, was er tut. Ich möchte uns ermutigen, dass wir als Gottespersonal nicht uns davor scheuen, Menschen mit Jesus zu konfrontieren. Die Menschen, die von Jesus wissen wollen, der Jesus ein Dorn im Auge oder ein Stein des Anstoßes ist, die werden sogar auch mal reagieren, so wie damals, dass sie verärgert sind, weil auch heute noch er ein Stein des Anstoßes ist. Aber ich möchte uns Mut machen, trotzdem im Alltag mutig vorwärts zu gehen, denn wir haben das Beste, was wir den Menschen bringen können. Und wenn jemand diese Botschaft ablehnt, dann lehnt er nicht uns ab, dann lehnt er das Wichtigste ab, was er kriegen könnte. Ich möchte uns Mut machen, mutig vorwärts zu gehen, davon zu berichten, was er eben tut in unserem Leben, in unserem Alltag. Und vielleicht ist das schwierig für manche. Auch für mich ist das schwierig, je nach Situation. Aber wir haben Jesus, der uns hilft, der uns den Tröster und den Helfer zurückgelassen hat, der mit uns geht, der uns auch die Situation zeigt, wo wir handeln dürfen. Und ich möchte uns Mut machen, dann auch die Schritte zu gehen. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Lasst euch immer wieder neu durch Jesus anstoßen. In der stillen Zeit, in den Gesprächen, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Lasst euch anstoßen, geht mit ihm. Ja, Jesus, er war ein Anstoß damals. Jesus ist auch ein Anstoß für viele heute noch. Aber Jesus ist einer, der anstößt. Amen.